darf euch drei Sachen weitergeben. Das Erste, ich bin diese Woche noch ein paar Stunden Krise ablesen. Und da kommt plötzlich eine Frau, die ich nicht gut kenne, so im mittleren Alter, auf die andere Seite von dieser Krise-Baumreihe. Und wir kommen ins Gespräch und sie erzählt mir voller Freude unter anderem, dass auf ihrer Herkunftsfamilie, wo sie herkommt, eine jahrzehntelange Segenslinie vom Evangelium liegt. Sie hat erzählt, dass ihr Ur-Ur-Ur-Gorsvater ein Alkoholiker war, gesoffen mit seinen Kollegen. Das war so eine grosse Not im Dorf, wo sie gewohnt haben, dass Leute auf die Idee gekommen sind, man könnte mal zu Basel auf St. Chrysona fragen, ob sie einen Prediger ins Dorf schicken könnten. Das könnte aufhören. Und es ist einer gekommen. Und der Süffel, wenn ich es einmal so darf sagen, hat sich bekehrt, hat Jesus Christus gefunden. Und die Frau hat voller Begeisterung, als sie zwischen ihnen ein bisschen angeschaut, zwischen den Krisendörfern, erzählt seither, sie zig Missionare, Diakone, Bibelschullehrer aus ihrem Familienstamm rausgewachsen, viele gläubige Leute bis heute. Warum erzähle ich euch das? Um das geht es genau heute, wenn wir ja starten mit einer neuen Predigtreihe. Dass wir in diesem Haus heute Morgen so frei zusammenkommen können. Dass wir Sonntag für Sonntag dürfen den Segen vom Evangelium geniessen, das haben letztendlich nicht wir uns selber zu verdanken. Sondern wir stehen auf den Schultern von vielen anderen. Dass wir den Segen vom Evangelium geniessen, da haben viele Väter und Mütter im Glauben gelitten, gekämpft, viele Tränen vergossen und zum Teil auch den Tod erlebt. Und darum haben wir die Predigtreihe, die wir heute wieder anfangen. Der Auslöser ist 500 Jahre Reformation. Und das Thema, sehen Sie da vorne, heisst 6 Reformationen, alte Medizin neu entdeckt. Dafür haben unsere Glaubensväter und Mütter gekämpft und gelitten. Aber viele kennen wir gar nicht von denen. Und die wollen wir in dieser Predigserie zum Teil kennenlernen und wir wollen uns auch ermutigen lassen. Heute werden wir starten mit dem Vorreformator von Jan Hus. Der Boris Grunau wird darüber predigen. Wir freuen uns riesig, wir sind gespannt. Und am nächsten Sonntag geht es dann weiter. Wir lassen übrigens den Martin Luther raus, weil beim Kids-Treff-Sonntag war das ja schon Thema gewesen. Die zweite Reformation, die freikirchliche Täuferbewegung, die auch hier im Kanton Schaffhausen ja ganz stark gewesen sind. Und dann geht es weiter. Ihr könnt draussen, hat es einen Zettel, einen Infozettel, wo alles drauf steht, wenn noch die weiteren Predigten sind zu dieser Serie. Es ist nicht fortlaufend, sind ja noch Ferien und andere Veranstaltungen. Aber ihr könnt es mit teilnehmen, also es wissen. Oder wenn noch nicht könnt da sein, wer es interessiert, dass es auch im Internet könnt, nachlesen.
An vielen Orten hört man immer wieder diese Formulierung und diesen Begriff, die Inflation der Worte. Und genauso wie bei der Inflation des Geldes Scheine, also Noten und Münzen an Wert verlieren und damit auch an Kaufkraft, so sagt man das auch den Worten nach, dass sie an Kraft und an Wert und an Bedeutung verlieren. Ich selber muss zugeben, dass ich selber, also bei mir im Alltag feststellen muss, dass meine eigenen Worte manchmal unter Inflation leiden. Wenn ich zum Beispiel am Abend dann zu meinen Kindern sage, so Mädels, Zähne putzen und ins Bett, passiert manchmal gar nichts. Als hätten die das nicht gehört. Und dann muss ich meine Worte mit Leben füllen. Meinen Worten Nachdruck verleihen. Dasselbe gilt auch für das Wort Reformation. Wenn wir im politischen Sinne über Reformen nachdenken, dann denken wir an neue Ideen, an Umgestaltung, an Erneuerung und so weiter. Aber diese Bedeutung geht an dem eigentlichen Begriff Reform vorbei. Denn dieser Begriff Reform, der setzt sich aus zwei lateinischen Worten zusammen. Re, das bedeutet zurück. Und formare, das bedeutet gestalten, beziehungsweise bilden, zurückgestalten, zurückbilden. Nicht irgendeine neue Idee ins Leben rufen, sondern zurück zum Alten. Und in diesem Sinne wollen wir Reformation gebrauchen und dieses Wort Reformation gebrauchen. Zurück zum Alten. Denn genau das war das Anliegen der Reformatoren, beziehungsweise Vorreformatoren. Um einen von denen soll es ja heute gehen. Sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und zum Teil verloren, um die Menschen wieder zurück zur Bibel zu bringen, um diese befreiende Botschaft des Evangeliums wieder herauszuschälen, um die Menschen in Kontakt zu bringen mit dem, was eigentlich Gottes Botschaft ist. Reformare, zurückbilden, wieder zurück zum Ursprung. Das war in der Zeit damals auch bitter, bitter nötig. Denn das Christentum erlebte eine Zeit, wo eigentlich diese Botschaft des Evangeliums überlagert war, mit vielen verschiedenen Schichten, wie so eine dicke Kruste aus Traditionalismus, wirtschaftlichen und politischen Interessen, wurde die eigentliche christliche Botschaft, das Evangelium, verdeckt. Und diese Kruste war dabei, das geistliche Leben der Menschen völlig zu ersticken. Das ist überhaupt kein neues Phänomen. Immer wieder müssen Krusten aufgebrochen werden. Immer wieder muss man Reformare betreiben. Immer wieder muss man zurück zum Ursprung gehen. Das war schon zur Zeit von Jesus so. Er selber sagt in Matthäus 23, Vers 23, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderung des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Jesus wirft den Pharisäern vor, dass sich bei ihnen genauso eine Kruste gebildet hat, die das eigentliche, geistliche, göttliche Leben erstickt. Mit dieser Predigtreihe wollen wir uns einem Experiment widmen. Mit dieser Predigtreihe wollen wir so ein bisschen in die Fußstapfen und die Spuren von Reformatoren nachvollziehen, die so innerhalb von den letzten 600 Jahren genau das immer wieder getan haben. Die immer wieder den Mut aufgebracht haben, diese Kruste aufzubrechen, an bestimmten Stellen die Brechstange anzusetzen und zu hebeln und zu sehen, ob die Kruste aufgeht. Einigen ist es gelungen, einige haben vielleicht nur kleine Risse erzeugt, aber durch diese Risse ist dann wirklich eine Reformation durchgebrochen. Der Vorreformator, um den es heute gehen soll, Jan Hus, und man sieht es schon auf der Folie, das war so einer. Er hat als einer der Ersten in Tschechien, und dann hat das auch auf den deutschsprachigen Raum übergeschlagen, er hat diesen Hebel angesetzt und gewisse Risse erzeugt in dieser Kruste. Also heute geht es um Jan Hus, der so gute 100 Jahre vor Martin Luther geboren worden ist und gelebt hat. Seine Eltern waren Bauern, aber etwas wohlhabendere Bauern, sodass sie Jan Hus mit 21 Jahren an die berühmte Karls-Universität in Prag schicken konnten. Leichte Verbindungsprobleme. Kannst du mir helfen, Sandrina, und das weiterklicken? Wie dem auch sei, wahrscheinlich. Aha, jetzt kommt es. Das war jetzt einmal zu weit. Warte, jetzt probiere ich mal, ob es. Jetzt kann ich sogar klicken. Alles klar, vielen Dank. Also, sie konnten ihn mit 21 Jahren an die berühmte Karls-Universität in Prag schicken. Sie gilt heute noch als einer der fortschrittlichsten und besten Unis weltweit. Mit 27 Jahren wurde er Hochschulassistent nach 6 Jahren Studium in 7 Fachbereichen und begann selber zu unterrichten. Nach 2 Jahren, jetzt war Hus Jan Hus, mittlerweile 30 Jahre alt, bekam er die Schriften von John Wycliffe in die Finger. John Wycliffe war also lebte vor Jan Hus und war der Reformator in England an der Oxford University, und diese Schriften verschlang Jan Hus mit Begeisterung. Diese Ansichten von diesem englischen Reformator saugte er in sich auf, und kurzerhand entschloss er sich, noch ein Theologiestudium an sein vorheriges anzuhängen. Und 1401 begann er mit dem Studium, 3 Jahre lang, bis 1404 erhielt die Priesterweihe, und während diesem Studium mit 33 Jahren wurde er Professor und begann zu predigen. Jan Hus, von ihm wird gesagt, dass er pro Jahr um die 200 Predigten hielt. Also eine ganz schöne Maschine, was Predigten schreiben angeht, neben seiner ganzen Lehrtätigkeit. Hus predigte eine sehr strenge Lebensweise. Er war ein richtig strenger und geradliniger Kerl, und er predigte immer wieder auch gegen den Zeitgeist und gegen die aktuelle Mode. Das machte ihn zum Feind der Schuster, der Hutmacher, der Goldschmiede, der Weinhändler und der Wirte. Mit all diesen Zünften kam er regelmäßig in Konflikte, weil er dagegen predigte, sich dem Geist der Zeit anzupassen. Hus kritisierte auch den Reichtum, den übermäßigen Besitz der Kirche. Er prangerte das an, und zudem legte er seinen Finger auf eine ganz wunde Stelle, und das war das lasterhafte Leben der geistlichen Führung, der Kirchenleute. Am Anfang unterstützten ihn noch viele und beschützten ihn. So konnte er sich sogar 1409 mit 40 Jahren es leisten, ein Jahr lang den Posten des Rektors an der Karls-Universität zu bekleiden. Aber das hielt eben, wie gesagt, nur ein Jahr lang an. Der Druck der Kirche wurde jetzt immer stärker. Um Jan Hus und die Reaktion der Kirche auf seine Predigten ein bisschen besser verstehen zu können, muss man sich ein Bild von den damaligen Verhältnissen machen. Durch die Kreuzzüge um die Jahrtausendwende wurde das Papsttum enorm gestärkt. Man erkannte, dass der Papst ganze Armeen mobilisieren konnte. Das wiederum brachte dem Heiligen Stuhl Macht, Ansehen und immer mehr Reichtümer. Dieser Aufstieg zerfiel aber immer mehr. Die Geistlichen der damaligen Zeit führten ein brutal sittenloses Leben. Sie waren häufig betrunken. In den Klöstern wurden große, pompöse Feste gefeiert. Sie hatten kaum Zeit, durch diese Feierlichkeiten sich um die Bevölkerung zu kümmern. Priester hatten Mätressen, Geliebte und Verkehr mit Nonnen. Es wird berichtet, dass aus der damaligen Zeit bei einer Klosteranlage ein Männerkloster und ein Frauenkloster ein Verbindungstunnel bestand. Und in diesem Verbindungstunnel wurden viele Kinderskelette gefunden. So wurden Kinder entsorgt, die aus diesen Verbindungen entstanden sind. Das lässt so ein bisschen erahnen, was damals los war. Die Bevölkerung hatte das Vertrauen in die Kirche verloren, und trotzdem war eine gewisse Machtstellung der Kirche vorhanden. Als Jan Hus geboren wurde, 1369, gab es 2 Päpste, die sich wenig später gegenseitig exkommunizierten. Später kam sogar noch ein 3. Papst dazu. Das zerriss die ganze kirchliche Landschaft. Und diese Zustände bildeten den Boden für die Reformation, auch wenn sie von Jan Hus, von dem Zustand damals, noch 150 Jahre brauchte, um ganz durchzubrechen. Gegen all diese Missstände predigte Hus, und die Kirche erhöhte immer mehr den Druck, setzte ihn als Rektor ab, verbot ihn zu predigen, er hielt sich nicht daran, bis er dann erstmal 1410 von dem einen Papst und 1411 von dem anderen Papst er wurde exkommuniziert mit dieser päpstlichen Bulle. Er wurde daraufhin vom Erzbischof von Prag aus Prag verbannt. Und dieser Erzbischof verbrannte über 200 Handschriften von Jan Hus öffentlich und verwies ihn eben der Stadt. Jan Hus war ein Mann, der den Mut hatte, diese Kruste aufzubrechen, die sich damals schon über 1000 Jahre gebildet hatte. Er hatte den Mut, diese Dinge anzusprechen, beim Namen zu nennen. Er predigte mutig und mit einer Vehemenz, die man sich heute kaum vorstellen kann. Ich kann an dieser Stelle nicht alles zusammenfassen, worüber er predigte, aber ich möchte uns zwei Dinge vor Augen führen, über die er predigte. Und vielleicht merken wir, dass diese Dinge damals vielleicht in einem etwas anderen Zusammenhang, aber heute wieder neu aktuell werden. Das erste große Thema, über das er sprach, war: Gnade darf nicht käuflich sein. Die Situation damals war schlimm. Er prangerte das Leben der geistlichen Führer an und er sagte Folgendes: Statt dem Volk zu helfen, berauben sie es. Statt es zu verteidigen, unterdrücken sie es noch mehr als die weltlichen Herren. Das war für ihn ganz offen vor. Wie geschah diese Unterdrückung, von der er hier spricht? Das passierte ganz einfach, indem man sich alles bezahlen ließ, was mit Kirche zu tun hatte und mit dem Seelenheil zu tun hatte. Jede Segnung, jede Messe, jede Predigt musste bezahlt werden. Wenn man einen Menschen beerdigen wollte oder wenn man sein Kind taufen lassen wollte, ging das nur über viel Geld und Geschenke. Wenn jemand eine letzte Ölung bekommen sollte, musste man dem Priester viel Geld bezahlen. Alles wurde mit Geld geregelt. Dadurch bereicherte sich die Kirche enorm. Man erfand Reliquien. Der Ablasshandel florierte wunderbar und dadurch wurden ja die ganzen Bauprojekte des Papstes in Rom finanziert, unter anderem. Alles lief über Geld. Und angesichts dieser Umstände, dieser Not, schrieb Jan Hus: Gnade darf nicht käuflich sein. Auch wenn es schlimme Zeiten waren und die Bevölkerung brutal ausgenutzt wurde, tappen viele Christen heute in dieselbe Falle. Wir bezahlen heute keine Priester mehr, um Vergebung zu bekommen, aber es fällt Menschen bis heute sehr, sehr schwer, Gnade als Geschenk, als das, was sie eben ist, als unverdientes Geschenk anzunehmen. Es ist so schwer, dass fast natürlich eine Ablehnung gegenüber Gnade entsteht. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Bekannten hier aus Thayingen und wir saßen zusammen und haben uns so unterhalten und das erste Mal seit ungefähr anderthalb Jahren hatte ich die Gelegenheit, ihm das Evangelium zu erklären. Und ich sag: Du, schau, so und so ist es. Und ich erklärte ihm so den, was Jesus getan hat, dass er die ganze Schuld auf sich genommen hat, dafür gestorben ist. Ich erklärte ihm, dass Jesus gesagt hat: Ich bezahle für deine Schuld und ich biete dir jetzt die Vergebung an als Gnadengeschenk. Du brauchst es nur anzunehmen. Und er guckte mich so an und sagte plötzlich: Das ist ja total schlecht. Und ich hatte mit einer völlig anderen Reaktion gerechnet. Das ist ja total schlecht. Ich so: Wieso ist das schlecht? Das musst du mir erklären. Also wenn er so viel für mich bezahlt, bin ich ihm ja mein ganzes Leben lang irgendwas schuldig. Ich war erstaunt, wie viel mein Kumpel begriffen hat, als ich ihm das Evangelium erklärt hat. Wie groß diese Schuld war, wie gewaltig das Opfer ist, das Jesus gebracht hat. Aber seine Reaktion war genau das. Er sagte: Dann bin ich ihm ja mein ganzes Leben lang etwas schuldig. Gnade kaufen zu wollen, ist eine Krankheit, die bis heute anhält. Gnade darf nicht käuflich sein, sagte Hus, aber wir wollen sie kaufen. Das ist unser natürliches Empfinden. Wir wollen nicht derjenige sein, der mit leeren Händen vor Gott steht und sagt: Beschenke mich. Ich erlebe das in meinem Leben immer wieder. Ständig erwische ich mich dabei, Gnade nicht als das annehmen zu wollen, was sie ist. Nämlich Gnade, das unverdiente Geschenk der Vergebung und totalen Annahme bei Gott. Bevor ich Gnade empfangen soll, heißt es, Herr, wie zeige ich dir, dass ich würdig bin, diese Gnade zu bekommen? Danach heißt es, und jetzt zeige ich dir, dass du den Richtigen begnadigt hast. Also durch diese Hintertüren kommt dieser Gedanke, dass Gnade doch irgendwie ja käuflich sein kann, hinein in unser Leben. Jesus wischt diesen Gedanken vom Tisch. Immer wieder, es sind keine neuen Gedanken, die da drin sind. Jesus wischt diesen Gedanken vom Tisch mit einer Geschichte aus Lukas 15. In Lukas 15 erzählt er die Geschichte von einem Sohn, der nicht abwarten kann, bis sein Vater stirbt. Und ihm sagt, zahl mich aus, zahl mir mein Erbe aus. Der Vater tut das kommentarlos. Und der Sohn zieht in die Welt. Das war für Juden damals furchtbar. Das war ein Schlag ins Gesicht. Das war so abstoßend, was dieser Sohn damals gemacht hat. Das war schon wirklich unterste Stufe. Aber Jesus zeigt in der Geschichte, dass es noch tiefer geht. Er verprasst das Geld, sittenlos. Ohne etwas zu essen, fragt er nach einem Arbeitsplatz bei einem Schweinebauern, bekommt ihn und dann, das war jetzt schon brutal, Schweine zu hüten. Für die Juden damals, für die Zuhörer von Jesus, passierte auf einmal das, dass der Wert des Sohnes die Stellung eines Schweins einnahm. Und dann heißt es im Text, und er wollte das essen, was die Schweine vorgesetzt bekamen, aber das wurde ihm verboten. Unter die Position, unter den Wert eines Schweins. Dort war dieser Sohn angekommen. Dort, ganz unten angekommen, erinnert er sich an seinen Vater und macht sich auf dem Weg zurück. Und dann heißt es im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Vers 11. Ab Vers 20. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Das war das Schockmoment für die Zuhörer von Jesus schlechthin. Was erzählt Jesus da? Das darf doch nicht wahr sein. Ein Vater, ein Familienoberhaupt, läuft, nahm sein langes Gewand, damit es ihn nicht mehr behindert, und läuft diesem stinkenden, nach Schwein riechenden Sohn entgegen und küsst ihn, ungeduscht. Das ist ein Bild von Gnade. So ist Gott. Ich möchte das mit einem Bild verdeutlichen. Stellt euch mal vor, dieses Seil ist jetzt wie die Verbindung zwischen Gott und mir. Jedes Mal, wenn ich sündige, wenn ich falle oder wenn ich versage, dann ist das so, als würde ich dieses Seil zerschneiden. Vergebung von Gott her passiert und er knüpft dieses Band neu. Und er knüpft dieses Band neu. Das Wunder der Gnade ist folgendes. Ich habe hier ein Seil vorbereitet, das genauso lang war wie das vorige. Das Wunder der Gnade bedeutet, jedes Mal, wenn ein neuer Knoten entsteht, jedes Mal, wenn Gott sich mir in der Vergebung wieder neu zuwendet, komme ich näher zu ihm. Das ist das Wunder der Gnade. Es geht nicht weiter weg, nicht das Versagen trennt mich noch mehr von Gott, sondern die Verbindung wird kürzer, immer näher und näher, je mehr Knoten entstehen. Das ist für mich ein Wunder der Gnade. Das ist für mich so beeindruckend. Das ist für mich etwas, über das ich staunen darf. Jesus erklärt dieses Prinzip einmal den Leuten um ihn herum in Lukas 7, Vers 47. Er erklärt dieses Verhalten einer Frau, die seine Füße mit ihren Tränen wäscht und mit den Haaren trocknet und sagt, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Die Größe der Schuld, sagt Paulus im Römerbrief, zeigt die Größe der Gnade. Das ist das Wunder der Gnade. Ich darf immer näher zu diesem Herrn kommen. Dieses Wunder der Gnade darf nicht käuflich sein. Jesus hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Wie könnte man das verrechnen? Nein, der richtige Umgang mit Gnade ist, sie anzunehmen in Demut und Dankbarkeit durch das Tor der Buße. Das zweite, was Jan Hus predigte, war, die Bibel steht über jede andere Autorität. Sie steht über jede andere Autorität. Und dieser Satz, der klingt in unseren Ohren fast schon normal. Und zur Zeit von Jan Hus war das alles andere als normal, denn das Papsttum hatte diese Doktrin, diese Lehre, das, was der Papst sagt, ist oberste Priorität und oberste Autorität in Glaubensfragen. Auch in Bezug auf die Schrift. Diese Forderung von Jan Hus, die Bibel als höchste Autorität, also auch übergeordnet vom Papst anzusehen, das war ein Angriff, ein direkter Angriff auf die Macht des Papsttums und auf die Macht der Kirche. Wir haben hier nicht die Zeit, die Geschichte der Bibelkritik so nachzuvollziehen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir genauso in der Herausforderung stehen, die Autorität der Schrift bis heute über alles andere zu setzen. Unsere Herausforderung ist ein bisschen anders gelagert als damals bei Jan Hus. Und zwar leben wir in einem Land mit relativer Religionsfreiheit. Wir dürfen mehr oder weniger unseren Glauben frei leben. Die Autorität der Bibel wird aber immer noch in Frage gestellt. Bei uns nicht durch den Papst oder die Kirche, sondern ich glaube durch uns selbst. Die Autorität der Schrift wird immer wieder durch uns selbst in Frage gestellt. Und ich möchte gleich erklären, warum. In Lukas 24, und den Text sehen wir schon eingeblendet, die Verse 25 bis 27 und noch Vers 32 dazu. Da begegnet Jesus nach seiner Auferstehung zwei Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Und es beginnt ein Gespräch. Und dann macht Jesus Folgendes, nachdem sie ihm erklärt hatten, was da passiert ist. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Christus nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und Vers 32. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Was macht Jesus hier? Und das finde ich für unsere heutige Zeit, was die Autorität der Bibel betrifft, bemerkenswert. Jesus bindet den Glauben der Jünger an die Schrift. Jesus war ja da. Er war ja anwesend. Er hätte sagen können, hallo, ich bin's. Glaubt an mich. Ihr seht mich doch. Wieso macht Jesus sich die Mühe und bindet ihren Glauben an das Alte Testament, an die Schriften, an die Bibel? Weil Gottes Wort uns immer wieder darauf aufmerksam macht, dass man eines nicht trennen darf: die Beziehung zu Jesus und das Vertrauen auf die Bibel. Genau das ist die Gefahr. Wenn Jan Hus predigte, die Autorität der Bibel steht über allem anderen, dann ist das heutzutage unsere Herausforderung. Man sagt, die Beziehung zu Jesus, das ist das wirklich Geistliche, das ist das wirklich Spirituelle, da findet die Beziehung statt und vernachlässigt das Wort. Vertrauen auf die Schrift, ja, das ist so technisch, so exegetisch, das ist unbequem, da muss man lesen und vielleicht noch ein Lexikon dazu nehmen und irgendwie, das ist so mit Mühe verbunden, das ist alles so irdisch, so menschlich irgendwie. Aber in diesem Text sehen wir, dass Jesus das anders sieht. Jesus bindet den Glauben der Jünger, den Glauben an ihn, an die Schrift. Das dürfen wir nicht aufteilen. Das dürfen wir nicht trennen. Der Heilige Geist wird das niemals tun. Wer behauptet, mit dem Heiligen Geist zu leben, wird immer auch einen Zug zur Bibel spüren. Je mehr Geist, desto mehr Schrift. Es wächst zusammen. Ich persönlich möchte mich an dem orientieren, was Jesus für seine Jünger nötig hielt. Nämlich ihren Glauben an die Schrift zu binden. Ich brauche dieses Fundament. Ich brauche diese Konstante, weil ich mich kenne. Ich weiß, wie ich bin, wie ich ticke. Ich weiß, dass meine Emotionen mit mir manchmal Achterbahn fahren. Ich weiß, dass ich mich manchmal oben fühle und manchmal ganz tief unten fühle. Ich weiß, dass das eine Achterbahnfahrt ist für mich. Nicht jeder ist so, aber ich kenne mich und ich brauche diese Konstante. Ich brauche diese Zeiten, wo ich sage, ich fühle nichts. Und trotzdem vertraue ich deinem Wort und halte mich daran fest. Wir brauchen diese Konstante. Jan Hus predigte diese Dinge bis November 1414. Im November 1414 wurde er nach Konstanz gerufen. Dort gab es ein Konzil. Wie die entstanden sind, ist auch nochmal eine Geschichte für sich. Und obwohl man ihm freies Geleit versprochen hatte, wurde er sofort nach seiner Ankunft eingekerkert. Und jetzt begannen für ihn qualvolle Wochen und Monate. Tagsüber wurde er gefesselt, verhört, gefoltert. Nachts wurde er in so ein kleines Verlies gesperrt und musste den Gestank einer Kloake aushalten, die direkt neben ihm war. In einigen Verhören sollte er seine Lehren widerrufen. Und hier sehen wir ein Gemälde, wie das damals ausgesehen haben könnte bei diesem Konzil. Er sollte seine Lehren widerrufen, aber er tat es nicht. Auch unter Folter blieb er standhaft und verteidigte diese Dinge und sagte immer wieder, und das erinnert mich ganz stark an Luther: Beweist mir das aus der Schrift, dann bin ich bereit zu widerrufen. Am Vormittag, 6. Juli 1415, über ein halbes Jahr war er jetzt schon eingekerkert, stand er vor dem Konstanzer Konzil und wurde zu Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Man schleifte ihn durch die ganze Stadt, gefolgt von Menschenmassen, er war bekannt. Man stellte ihn auf den Scheiterhaufen, band ihn mit nassen Stricken fest, damit diese Stricke die Flammen wenigstens so lange aushielten, bis eben der Verurteilte starb, kettete ihn aber zusätzlich am Hals mit einer Eisenkette noch fest. Kurz bevor die Fackel so an den Holzstoß gelegt wurde, kam nochmal ein königlicher Gesandter von diesem Konzil und gab ihm die letzte Chance zu widerrufen. Er lehnte diese Chance ab und sagte, ich möchte das, was ich mein Leben lang gepredigt habe, jetzt mit meinem Blut besiegeln. Einer seiner letzten Worte waren, heute bratet ihr eine Gans, aber aus dieser Asche wird ein Schwan auferstehen. Hus bedeutet auf Tschechisch Gans. Aus diesem Grund wird Martin Luther, der als Nachfolger, der auf dem aufgebaut hat, was Jan Hus ins Leben gerufen hat, häufig dargestellt in Gemälden mit einem Schwan. Er ist der Schwan, der aus dieser Asche von Jan Hus auferstanden ist. Für mich war es spannend, aber auch ein Stück weit demütigend, mich mit dieser Lebensgeschichte von Jan Hus auseinanderzusetzen. Mit was für einer Ausdauer und mit was für einer Bereitschaft war er bereit, Gnade zu verteidigen? Das Verständnis von Gnade, dass Gnade nichts kosten darf, nicht käuflich sein darf, dass Gnade eine befreiende Botschaft hat und mich immer näher zu Jesus bringen kann. Seine Bereitschaft, mit seinem Leben die Autorität der Schrift zu verteidigen. Dass er sagt, ich bin bereit dafür zu sterben, dass niemand mir diese Bibel rauben kann und das, was sie zu sagen hat. Ich glaube, das darf uns heute auch inspirieren. Gnade wieder hochzuhalten und die Autorität der Schrift wieder neu in unser Leben zu integrieren. Und das mit unserem Verhalten und mit unserem Alltag zu bestätigen, dass diese Bibel Autorität hat. Jan Hus war bereit für das Evangelium, für die befreiende Botschaft des Evangeliums zu sterben, verbrannt zu werden. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt mit dem Abendmahl uns diesem Evangelium zuwenden. Wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern und ich möchte uns einladen, dass wir unsere Gedanken ja wirklich auf die Gnade richten. Da ist einer, der gestorben ist, damit diese Gnade möglich ist. Da ist einer, der einen unermesslich hohen Preis bezahlt hat, damit ich nichts bezahlen muss. Damit Gnade nicht käuflich sein muss. Da ist einer, der für mich ans Kreuz gegangen ist, damit ich nicht für ewig von Gott getrennt sein brauche.